Ultimate Episode 68. Marco Kasper, Stürmer, Rögle, Engelholm.
Es wäre auch ganz okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Geschichte lehre oder Tischler oder so, aber im Grunde ist es natürlich dann schon cool, dass ich auch jetzt, dass ich jetzt auch Eishockey spiele und das ist das, was ich schon seit klein auf machen wollte. Ich bin auch schon mit 2,5 Jahren das erste Mal mit dem Papa am Eis gestanden und seitdem hat es dann wirklich die richtige Rekorde gemacht.
Und Vinzenz Rohrer, Stürmer, Ottawa 67s.
Ich glaube generell so mit dem Hockey-IQ, das ist vor allem sowas, was sage ich mal, einfach passiert. Das kann man nicht so wirklich anstreben, glaube ich. Man kann schon natürlich viel Eishockey schauen und sich viel Gedanken machen, aber ich glaube, das am besten kommt es eigentlich immer, wenn man einfach bei sich selbst ist.
Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey O'Clock. Es ist, so viel sei vorweggenommen, eine außergewöhnliche Folge von Unibet Hockey O'Clock hier im Podcast, denn es geht darum, die nächste Generation nicht nur vorzustellen, das hat sie ohnehin schon gemacht, sondern die nächste Generation auch in Ausführlichkeit zu präsentieren. Das Ganze in zwei Teilen. Vinzenz Rohrer folgt in Kürze, aber wir beginnen das Gespräch, den Podcast natürlich mit dem frisch gebackenen Champions Hockey League Sieger, mit einer der ganz, ganz großen Eishockey-Hoffnungen Österreichs, mit niemand geringerem als Marco Kasper. Und Marco, ich freue mich außerordentlich, dass du Zeit für das Gespräch hier bei Unibet Hockey O'Clock nehmen wirst.
Ja, hallo, danke. Ich freue mich auch.
Marco, wie fühlt es sich an, auf einmal als Champions Hockey League Sieger bezeichnet zu werden? Beziehungsweise hätte ich dir das vor 1, 2, 3 Jahren gesagt? Was wäre deine Reaktion darauf gewesen?
Ja, es ist schon wirklich großartig. Jetzt mal jetzt vor 1,5, 2 Jahren hätte ich mir auch nicht vorstellen können, aber jetzt, so wie wir dann heuer gespielt haben als Team, und das ist wirklich großartig und da für die Stadt da jetzt in Engelholm, das ist der erste Titel, das ist jetzt schon gefeiert worden und das ist richtig cool.
Du befindest dich eben in Diensten von Rögle Engelholm. Das ist eines der spannenden Programme in der Swedish Hockey League. Erzähl mal, was so die letzten paar Tage in Engelholm, das ist ja im Endeffekt eine Kleinstadt, also kleiner als Villach, kleiner als Klagenfurt, kleiner als man sich das eigentlich vorstellen würde. Was war da los in dieser nicht einmal 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnergemeinde?
Ja, also das ist einmal, die Eishalle ist wirklich jedes Spiel ausverkauft jetzt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ausverkauft bis zum Ende der Saison. Und das Engelholm, die kleine Stadt, ist wirklich eine richtige eisige Stadt. Und das merkt man schon. Jetzt haben wir dann am Freitag haben wir so eine kleine Vorstellung oder Feier gehabt, mit einer Bühne aufgebaut am großen Platz. Und da war dann schon der ganze Platz voll. Das ist schon richtig cool, dass da wirklich alle so Rögle anfeuern.
Bist du diese Tage gar nicht so wirklich aus dem Interview-Marathon rausgekommen, hast natürlich auch den Kollegen von der kleinen Zeitung Rede und Antwort gestanden. Insofern freut es mich noch ein klein wenig mehr, dass du erst recht hier nochmal ausführlich Zeit nimmst, um ein klein wenig Rede und Antwort zu stehen. Hat man das dann auch mitbekommen, so aus vielleicht der österreichischen Hemisphäre, dass das noch einmal deutlich mehr Aufmerksamkeit dir entgegengebracht wird als ohnehin schon, gerade durch dieses Champions Hockey League Finale?
Ja, also ich meine, es war jetzt hauptsächlich in Engelholm, dass da jetzt alle wirklich gefeiert haben oder so, aber ich habe dann jetzt auch schon Gratulationen aus Österreich und so gekriegt. Und das ist natürlich schon was sehr Bedeutendes, dass man jetzt da die Champions Hockey League gewinnen kann. Das bedeutet für mich voll und bedeutet für die Stadt in Engelholm voll.
Und dennoch mit am kleinen Wermutstropfen versehen, haben sich natürlich auch viele hierzulande das Finale angesehen, aber es hieß dann immer weiter und immer länger warten auf den ersten Shift, warten auf Time on Ice von Marco Kasper. War das so abgesprochen,
dass es nicht dazu kommen wird, oder ist es einfach nicht dazu gekommen, weil die Partie de facto sehr lang sehr eng war? Oder was war der Grund dafür, dass du leider aus heimischer Sicht zusehen musstest?
Ja, na, das ist im Eishockey, glaube ich, ist es einfach manchmal so, dass man eben dann als Spieler, als Extraspieler dabei ist, nur, und dann manchmal bekommt man eben den Einsatz dann, wenn man eben nur 13. Stürmer ist. Manchmal bekommt man ihn nicht. Diesmal habe ich dann leider nicht bekommen, den Einsatz, aber ich bin genauso froh, dass wir jetzt gewonnen haben, weil ich habe ja trotzdem auch schon Anfang der Saison für Champions Hockey League so gespielt und man gewinnt auch als Team, man verliert als Team und deswegen ist das trotzdem jetzt nicht geringer was wert für mich.
Jetzt gibt es die Champions Hockey League in dieser Fassung noch nicht allzu lange und das ist ohnehin etwas oder ein Bewerb, der skandinavisch dominiert ist und wo es dann auch immer wieder spannende Diskussionen gibt, was denn der Stellenwert der Champions Hockey League ist. Das ändert sich und vom Gefühl her ändert sich es gerade die letzten paar Jahre dramatisch, wenngleich gerade, weil halt auch ein Teil der Spiele in der Vorbereitung gespielt wird, die Hallen vielleicht nicht immer proppenvoll sind, zumindest in der Phase August, September. Aber was ist so der Stellenwert der Champions Hockey League? War das ein Titel, den man gerne mal mitnimmt oder war das schon etwas, wo auch die Abbott-Brüder ausgegeben haben, wir wollen diesen Titel gewinnen?
Ja, genau. Wir haben gleich am Anfang, das ist so schon gesagt, so, wir haben jetzt uns qualifiziert dafür, jetzt spielen wir das da auch, jetzt wollen wir es auch gewinnen. Das war von Anfang an, das ist so, dass klar, dass wir wirklich als Ziel gesetzt haben, dass wir es auch gewinnen wollen. Wir wollen eben wirklich alles gewinnen, indem wir mitspielen auch, jedes Spiel gewinnen, so klar. Und deswegen haben wir dann gleich am Anfang der Saison haben wir dann auch gleich mitgekriegt, dass das ein großes Ziel für uns auch trotzdem sein wird. Und das haben wir dann ganz gut gelöst, muss man sagen.
Ja. Ganz gut gelöst ist wahrscheinlich ein ziemliches Understatement, wenn es dann mit dem Pokal klappt. Wie waren so die ersten Momente? Natürlich Feiern am Eis, Stämme des Pokals, aber gerade im Lockerroom und versucht ein wenig weiter auszuholen. Es ist ja nicht allzu vielen Eishockeyspielern vergönnt, in ihrer Karriere Titel zu gewinnen. Ja. Ob einer oder mehrere, es gibt viele große, große Karrieren, wo es nie einen Titelgewinn gab. Was waren so deine ersten Momente, deine ersten Minuten zurück im Lockerroom, im Wissen, du hattest Anteil daran, dass diese Trophäe nach Ängelholm gegangen ist?
Ja, es war also wirklich großartig, muss ich schon sagen. Wir haben wirklich auch dann gefeiert und wir haben uns wirklich gut gefühlt, dass wir das jetzt gewonnen haben. Und das ist eben, so wie ich gesagt habe, dass das auch trotzdem einen Stellenwert schon bei uns auch hat in Ängelholm, dass wir auf jeden Fall gewinnen wollten. Und wenn man auch bedenkt, dass es dann auch der erste Titel vom Verein war, dass man auch dabei sein kann und Geschichte schreiben kann, das ist schon ein unbeschreibliches Gefühl. Ne?
Jetzt passiert dieses Champions Hockey League Finale gegen Tapra Tampere also eigentlich ohne deine Beteiligung, aber mit diesem großen Erfolg. Und es geht dann wieder ins Daily Business der Swedish Hockey League. Und dann geht's am vergangenen Sonntag, wir zeigen das Gespräch am Montagabend auf. Es wird am Mittwoch erscheinen, geht's gegen Skellefteå. Und wer tritt auf einmal als Torschütze in Erscheinung? Deine Wenigkeit. War das auch so ein klein wenig das Positive? Ich zeig's jetzt allen, dass ich Eiszeit verdient gehabt hätte im Champions Hockey League Finale und dementsprechend auch gleich groß auftrumpfen in Skellefteå, oder siehst du das überhaupt nicht so?
Ja, ich meine, wir haben einen großen Konkurrenzkampf jetzt da im Team. Ich meine, wir sind eine richtig gute, engspielte Truppe und wir haben viele junge Spieler und so und wir haben jetzt einen Konkurrenzkampf. Aber wir haben dann auch gleich zwei Tage danach, nach dem Champions League Finale haben wir gleich ein Spiel gehabt gegen Oskarshamn. Da haben wir auch schon gut gespielt und dann am Samstag, jetzt letzten Samstag gegen Skellefteå, das war jetzt wirklich der erste gegen den zweiten im Moment und wir haben als Team richtig gut zusammengespielt und da habe ich dann zum Glück ein Tor geschossen und das ist immer gut, würde ich sagen. Ja.
Muss man eben korrigieren, das Spiel war am Samstag, nicht am Sonntag. Es sind zwei Tage spielfrei, bevor es dann morgen gegen die Lakers im nächsten Bewerbsspiel in der SHL geht. Dieser Konkurrenzkampf, den du angesprochen hast, in schwedischen Mannschaften, wo Imports ja auch bisweilen als Difference Maker gesehen werden müssen. Wie groß, wie intensiv ist dieser Konkurrenzkampf tatsächlich? Wie würdest du das in Worte fassen?
Ja, ich würde sagen, dass wir junge Spieler da jetzt in Rögle ein großes Vertrauen dazu bekommen auch und wir haben sehr viele junge Spieler und hauptsächlich ist es dann auch trotzdem der Konkurrenzkampf unter den jungen Spielern, aber es ist sicherlich auch gut, weil dann jeder wirklich auch motiviert wird, hart zu arbeiten jeden Tag und das hilft sicherlich auch dem ganzen Team, weil dann die älteren Spieler und die Ausländer auch sehen, wie hart wir Jungen arbeiten und dass das, glaube ich wirklich, dass das dem Team hilft.
Eben von der Zusammenstellung her ist Rögle Engelholm eine hochspannende Mannschaft. Du bist mit 17 Jahren natürlich in der Stürmergruppe der mit Abstand Jüngste. Es gibt aber nur drei Spieler, die überhaupt über 30 sind. Der Älteste ist gerade mal 34. Das wäre so in der durchschnittlichen Eishockey-League-Truppe wahrscheinlich gutes Mittelmaß. Wie äußert sich das oder wie merkt man vielleicht auch, dass es sich da um eine extrem junge Truppe handelt?
Ja, was ich weiß, haben wir, glaube ich, das jüngste Team auch in der SHL trotzdem. Wir haben schon Spieler gehabt, wo wir mit 8 unter 20 Spielern gespielt haben, zum Beispiel 8, 9 unter 20 Spielern. Und das gibt einfach ein gutes Gefühl, dass die Trainer dann Vertrauen auch in die jungen Spieler haben und das hilft uns allen schon als Spieler uns weiterzuentwickeln und dann am Eis Selbstvertrauen zu haben und wirklich Plays zu machen.
Es ist nicht nur die jüngste SHL-Truppe, es ist auch die jetzt hochoffiziell das Bullseye am Rücken hat, Rögle BK, und das haben wir unsere Freundinnen und Freunde von Unibet verraten, ist seit diesem Wochenende der große Meisterschaftsfavorit. Bis jetzt ist das Team eher auf Platz 2 oder 3 gesehen worden, aber jetzt mit einer Quote von 4,5 der große Favorit vor Luleå. Und vor der Saison war die Quote eigentlich auch schon relativ gut mit 6,0. Aber wie gesagt, das war nur Platz 3. Jetzt ist man der große Favorit. Spürt man das auch? Zumal wahrscheinlich auch eine Erwartungshaltung damit einhergeht.
Ja, also ich glaube, dass wir wirklich auch versuchen, eigentlich jetzt Tag zu Tag gehen. Und wir haben jetzt versucht, am Samstag wirklich zu gewinnen, um da so mal Ausrufezeichen zu setzen, dass man da wirklich, dass wir das Team sind, das es zu schlagen gilt. Und ich glaube einfach, dass wir einfach versuchen, weiterhin hart arbeiten. Das ist auch, was die Trainer wollen, dass wir wirklich, wie man sagt, humble bleiben und am Boden bleiben und einfach wirklich hart weiterarbeiten und von Tag zu Tag und von Spiel zu Spiel gehen.
Dieser geerdete Realismus, der kommt ja wahrscheinlich auch nicht von ungefähr. Jetzt haben die schon erwähnten Abbott Breeder einen großen Anteil daran, wie diese Mannschaft gebaut worden ist, was diese Mannschaft auch ausmacht. Beschreib doch mal, wie nach dem großen Erfolg Champions Hockey League das erste Training dann war. War das etwas, wo Cam Abbott sofort gesagt hat, so Jungs, jetzt Neuangriff oder ist er schon noch ein klein wenig im großen Erfolg gebadet worden oder ist es sogar verboten worden, darüber zu sprechen? Wie muss man sich das vorstellen?
Na, also wir haben am nächsten Tag natürlich haben wir dann zum Glück kein Training gehabt, aber wir haben dann am Donnerstag in der Früh Morning Skate gehabt und da hat es dann geheißen halt, dass wir jetzt, ja, es ist richtig super, dass wir gewonnen haben und so, jetzt haben wir noch eine Feier am Freitag, aber der Fokus liegt ja trotzdem wieder auf der SHL und auch auf dem Spiel jetzt am Abend eben. Und ich würde sagen, das haben wir gut umgesetzt und haben jetzt auch die letzten zwei Spiele sehr gut gespielt nach dem Champions Hockey League Finale und müssen einfach schauen, dass es weiterhin so geht.
Eine spannende Komponente, und das verrät auch die Unibet-Statistik, ist das Rögle Engelholm pro Swedish Hockey League Spiel fast 3 Tore im Schnitt erzielt und sogar eine 97-prozentige Wahrscheinlichkeit hat auf ein Tor in einem Spiel. Also die Offensive etwas, das auch von den Buchmacherinnen und Buchmachern recht hoch eingereiht und gewertet wird. Ist das auch so die Erwartungshaltung, wir gehen in die Partie, um das erste Tor zu erzielen, wir gehen in die Partie, um mit unserer Offensive, und jetzt ist das schwedische Eishockey natürlich ein wenig defensiver orientiert, um mit unserer Offensive diesem Spiel den Stempel aufzudrücken.
Ja, ich will jetzt nicht direkt sagen, dass wir jetzt darauf ausgelegt sind, dass wir das erste Tor schießen müssen oder so, aber ich glaube, dass wir ein gutes System haben, dass wir wenig Fehler machen versuchen, vor allem defensiv, und dann eben viel Puck-Possession offensiv haben und da dann aus dem offensiven Spiel viele Chancen rauskreieren. Und wie es ausschaut, funktioniert es auch ganz gut, eben, würde ich sagen. Und ja, dann ist es, ich würde es da von den Quoten und so genau, weiß ich jetzt auch nicht ganz so genau, dass wir 3,0 da oder 3,1 da pro Spiel schießen, aber es hört sich auf jeden Fall ganz gut an und ich glaube, dass wir einfach weiterhin so machen müssen. Ja.
Weil das natürlich auch ein Sehnsuchtsland ist für viele österreichische Eishockey-Fans, Schweden. Was würdest du vielleicht einem Laien, der vielleicht auch nicht so den Zugang zur Swedish Hockey League spielen hat, sagen? Was ist so der große Unterschied zwischen dem Eishockey, das wir hierzulande in der Eishockey League sehen dürfen und dem, was in der Swedish Hockey League passiert? Der Niveauunterschied, der ist völlig klar, aber vielleicht was spielerische Feinheiten betrifft.
Ich glaube, der größte Unterschied jetzt wirklich ist, dass das hohe Tempo eigentlich, das wirklich sehr hohes Tempo und sehr strategisch gespielt wird, dass man defensiv wenig Fehler macht und viel vorcheckt, hart vorcheckt und so. Natürlich gibt es dann auch die Klasse, aber die Klasse gibt es in Österreich auch und ich glaube wirklich einfach, dass der größte Unterschied ist, das hohe Tempo ist auch oben noch.
Gab es einen Punkt, wo du dir gedacht hast, an dieses hohe Tempo habe ich mich jetzt gewöhnt oder am Punkt, wo du gedacht hast, ich muss jetzt nochmal ein Holzscheit drauflegen auf das Feuer, um dieses hohe Tempo mitgehen zu können?
Ich würde sagen, also ganz am Anfang, als ich nach Schweden gekommen bin, da habe ich mich die erste Woche immer recht schwer getan, dass ich da jetzt mithalten kann, weil es schon eine Umstellung ist vom österreichischen Eishockey auch. Und dann ist es aber immer besser gegangen, dann in 20 und 18 Spielen. Und als ich dann wirklich einmal die Chance bekommen habe, in der ersten zu spielen letztes Jahr, dann habe ich gemerkt, dass da ist nicht so viel Unterschied dann mehr zwischen 20 und 1. Und dass wirklich, wenn ich noch schneller und kräftiger wäre, dass ich dann auch mithalten kann. Und ich glaube, dass ich dann auch jetzt schon merke, dass ich eben viel mehr Eislauf während am Spiel und auch schneller geworden bin. Und da merke ich das dann schon. Aber das dann schon heuer gemerkt noch.
Ich möchte diese 2 Jahre Schweden auch noch ein klein wenig länger und intensiver Revue passieren lassen, möchte mit dir aber auch in die Ausbildungsjahre zurückblicken, nachdem du an der Speerspitze bist und wie schon angesprochen, wir werden heute auch noch in diesem Podcast von Vinzenz Roger hören. Aber was die Marco Rossis dieser Welt anbelangt, das hört man mittlerweile immer wieder auch in einem Atemzug, eben Marco Kasper, Vinzenz Roger und ein paar andere Talente, die up and coming sind. Und dementsprechend gibt's natürlich auch viele Begehrlichkeiten, gerade bei jungen Eishockeyspielerinnen und Eishockeyspielern, die dann sagen, ich möchte mal so erfolgreich werden, wie die es jetzt schon sind. Spoiler Alert, es wird viele Entbehrungen bedürfen. Es wird viel harte Arbeit mit sich bringen, um überhaupt mal dorthin zu kommen. Aber trotzdem ist es spannend für viele Menschen zu hören, wie sich solche Karrieren denn entwickeln und hab's mal nicht nehmen lassen, mit einem deiner Nachwuchscoaches beim KAC auch ein wenig zu plaudern und der hat mir folgende Nachricht zukommen lassen, wo ich mit dir ganz gerne reinhören würde. Es ist nämlich niemand geringerer als Roger Oehmann, der Coach im Nachwuchsbereich des KAC, der mir verraten hat, was denn so eine der ersten Sachen war, die ihm bei dir imponiert hat. Wir hören kurz rein und plaudern dann drüber.
I had Marco Kasper 2 years in Sportklasse in Klagenfurt, and it was a pleasure. I have to say that every day was a pleasure to see this ice in the morning. That he came there and he just wanted to be better every morning. In 2 years, he texted me 2 nights a week if we could cheat going on the ice half an hour before the other kids. We have Tuesday and Thursdays Sportklasse in Klagenfurt. Monday night, Wednesday night, he texted me, Roger, please, can't we go on half an hour before, you and me? I want to work on my one-timers. He did that for 2 years. And for me, that say almost everything about his passion to this sport.
Das war so Roger Oehmann und ich finde das deswegen so beeindruckend, weil ja nicht immer klar ist, dass angehenden Eishockey-Profis bewusst ist, wie viel Arbeit in dann nicht mehr das Hobby, sondern irgendwann dann auch Beruf und Berufung Eishockey gesteckt werden muss. Wie ist es dazu gekommen, dass dir klar war, diese eine halbe Stunde, pro Tag, zweimal die Woche, die willst du nicht nur haben, die ist auch wichtig für deine Entwicklung.
Ja, also das mal, Herr Robert hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, da auch die zwei Jahre, die er mein Trainer war in Klagenfurt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ich trainiere sehr gerne. Also es stört mich wirklich nicht, hart zu trainieren, hart zu arbeiten. Und es ist wirklich meine Freude am Eishockey, dass ich da jetzt dann wirklich auch früher aufs Eis gehen möchte. Und dass mir der Robert dann da immer geholfen hat, dass wir dann da ein bisschen die Eismeister austricksen, vielleicht in Klagenfurt, und dann früher aufs Eis gehen können, dass er mir passen kann und ich mir auf meinem Mund einmal über. Das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, weil einfach jede halbe Stunde, jede Minute am Eis, das freut mich einfach, dass ich da am Eis sein kann, und das hilft mir auch, mein Spiel weiterzuentwickeln, meine Skills weiterzuentwickeln, und das war schon sehr gut, finde ich.
Eines der Schlüsselwörter, die er verwendet hat, war "we had to cheat a little". Wie hat das denn ausgesehen, die Eismeister zu umgehen, dass man früher als alle anderen aufs Eis kommen kann?
Ja, in Klagenfurt ist es ziemlich streng mit den Eiszeiten, dass man wirklich vom Eis runter muss, halt eben, wenn das Training um Punkt aus ist, dann soll man da unten sein oder so. Und aber wenn davor keiner am Eis war, so wie Dienstag und Donnerstag morgens, da haben wir dann manchmal selber auch die Tore aufs Eis geschoben und dann selber, also dem Eismeister gefragt, ob wir wirklich vielleicht die Bohrmaschine ausbauen können, die Tore ins Eis, und dann haben wir einen Buchs genommen und manchmal in einer dunklen Halle einfach schon schießen begonnen. Und ja, das hat mir sicher geholfen, ja.
War das dann vielleicht in der Sportklasse, die Roger immer auch erwähnt hat, war das dann etwas, wo du neidvolle Blicke bekommen hast? Wieso will der das? Oder wo du dann gesagt hast, naja, ihr könnt ja auch alle kommen. War das was, wo nur du bereit warst, das zu leisten? Oder hätten das auch andere leisten können, nur nicht dürfen oder wollen?
Na, ich glaube schon, dass die anderen hätten es natürlich auch dürfen. Es hin und wieder sind auch ein paar andere dann schon früher aufs Eis gekommen oder so, aber ich muss ehrlich sagen, am liebsten habe ich das Eis für mich allein gehabt und selbst einfach trainiert, weil man dann einfach das Gefühl hat, dass man ein bisschen mehr trainiert als alle anderen. Und das mache ich, das tue ich schon auch gerne. Und ja.
Was waren die Fokuspunkte oder was waren so die Bereiche, bis du das Schritt für Schritt durchgegangen bist und gesagt hast, okay, jetzt machen wir mal eine Woche lang oder einen Monat oder einen Tag nur die One-Timer und dann machen wir eine Woche lang oder einen Monat lang Skating und dann machen wir den Backcheck. Also gab's da klar geregelte Bereiche, die du versucht hast, in Anführungszeichen abzuarbeiten, oder war das immer in einem Gesamtkonzept, was die Entwicklung anbelangt?
Also jetzt beim Frühtraining oder im Generellen? Oder?
Generell.
Ja, ich glaube, im Generellen war das, das Teamtraining, das hat man sowieso, da arbeitet man an taktischen Sachen und so auch, und da arbeitet man sowieso am Eislaufen und so auch, aber so mit anderen Sachen, an dem arbeite ich hauptsächlich im Sommer, so wie an Skills, so wie Eislauftechnik oder so, da habe ich dann auch Camps besucht oder so, manchmal in Deutschland, oft auch in Schweden, war ich auf Eishockey-Camps, als ich schon jünger war und so, und da hat man dann speziell zum Beispiel jetzt manchmal in Tschechien auf Stickhanding-Camps oder so. So war das dann ausgelegt. Aber wenn man ein bisschen älter wird, dann ist es viel auch Krafttraining und so. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, wenn man jünger ist, eben seine Skills schon zu trainieren.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie es 2018, 2019 für den ehemaligen Rechtehalter in der Eishockey League nach Klagenfurt ging. Dort auch zum Finale beziehungsweise zur Finalserie beziehungsweise generell zu den Playoffs, die dann letztlich eben den Meisterschaftssieg für den KC gebracht hatten. Und bei einem der Spiele, auf die wir uns als TV-Berichterstatter vorbereiten durften, war voran gehängt ein Spiel des KC-Nachwuchses. Und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig, wer es war, aber jemand sagt, schau mal auf den Spieler dort unten. Und es ist einem sofort ins Auge gestochen, dass es sich da um keinen Gleichaltrigen handeln konnte, weil der einfach so viel besser war als das Spielermaterial rund um ihn herum. Turns out, du warst einer der Jüngsten an diesem Tag auf dem Eis. Die Person neben mir hat auf dich gezeigt und gesagt, das ist der Sohn von Peter Kasper, schau dir ihn an. Und es war sofort mit freiem Auge erkennbar, dass da jemand werkt, der gefühlt jetzt auch 3 Jahre älter sein kann. Wie war das für dich damals? Und das ist ja, es zieht ja eigentlich durch deine komplette Nachwuchshistorie, deutlich jünger zu sein, aber trotzdem so das Gefühl zu haben, dominieren zu können.
Ja, ich habe schon, so wie du gesagt hast, seit ich klein bin, habe ich schon mit älteren Spielern gespielt und ich glaube, dass es trotzdem auch hilfreich ist, mit älteren Spielern zu spielen und trotzdem wirklich gut mitspielen zu können. Und ich glaube, das hat mein Hockey-Sense hat mir dabei sehr geholfen, dass ich ein gescheiter Spieler bin am Eis und mich dann auch versucht habe, auf andere Art und Weise durchsetzen zu können gegen größere und stärkere Spieler. Ja.
Wenn du solche größere und stärkere Spieler dir gegenüber hast, was sind so Wege, die man versucht zu suchen? Was sind Wege, die du gefunden hast, um die dann öfter als nicht im Zweikampf hinter dir zu lassen?
Ja, das ist, im einen ist es natürlich Geschicklichkeit, dass man vielleicht auch den richtigen Raum findet, dass man sich in dem Moment wegdrehen kann, in dem der Gegner vielleicht gerade auf den Fersen ist oder so. Und dann ist es, glaube ich, auch Geschicklichkeit mit dem Schläger, also mit beim Stickhandling und so, dass man das, was ich auch dann schon viel trainiert habe, als ich jünger war, dass ich dann einmal einen Gegner ausspielen kann vielleicht und dann oder eine gute Lösung mit einem Pass finden kann.
Jetzt gibt es trotzdem viele, die das immer wieder fragen und die das auch immer wieder bemerken. Irgendwann war Marco Kasper ein Name, den man als österreichischer Eishockey-Interessierter auf der Rechnung haben musste. Ab wann war dir klar, dass es nicht nur gut läuft mit dem, was du auf dem Eis machst, sondern dass du jetzt auch sehr, sehr viele Augen von Scouts, sehr, sehr viele auch Begehrlichkeiten auf dich ziehst?
Also das mit den Scouts, das hat vor allem erst heuer angefangen, würde ich sagen jetzt. Davor habe ich schon gemerkt, dass ich gut spiele und so, aber dass ich jetzt dann letztes Jahr die Chance bekommen habe, einmal in der ersten mitspielen zu dürfen und dann habe ich gemerkt, dass ich wirklich wirklich dran bin und auch mit harter Arbeit dann im Sommer auch weiter mich viel weiterentwickeln kann. Und dann in diesem Jahr habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass da kann ich wirklich mitspielen. Und da hat es dann auch mit den Scouts und so angefangen, würde ich sagen.
Jetzt hast du durch deinen Vater Peter, der Eishockey Österreich natürlich noch immer im Begriff ist, keine ganz schlechten Gene mitbekommen, das einmal vorangeführt. Er sicherlich auch, oder es war somit sicherlich auch klar, dass es für dich irgendwann mal aufs Eis gehen wird. Und wenn man so berühmte Vater-Sohn-Paare und Paarungen auch in der österreichischen Eishockey-Geschichte nimmt, dann kommt man in jüngerer Vergangenheit natürlich an dir und Papa Peter nicht vorbei. Und genauso nicht an Marco Rossi und seinem Vater Michael. Und ich kann mich an ein Interview erinnern, das in der kleinen Zeitung gestanden ist, wo Marco gesagt hat, meinem Papa war eigentlich nur wichtig, dass ich kein Arschloch werde. Wie war das bei dir? Gab es irgendwie Dinge, die ihm wichtig waren, wo er gesagt hat, das hätte er gern so umgesetzt, oder war das völlig autark?
Ja, also das Statement von Marco, das ist das. Im Grunde, das stimmt ja wohl, das sieht mein Papa auch so, dass er einfach aus mir einen guten Mensch machen will und so. Aber er hat mir eben beim Eishockey gespielt und hilft mir extremst viel auch. Er hilft mir jetzt auch immer noch sehr viel. Ich rede mit ihm nach Spielen, dann schaut er sich meine Wechsel an und so und sagt mir auch noch, was ich besser machen kann und so. Also ich muss schon viel, habe meinem Papa auch sehr vieles zu verdanken, auch, dass er wirklich mit mir immer nach Schweden oder Tschechien auf Camps gefahren ist und so und mir auch geholfen hat. Das ist schon sehr wichtig.
Und ich bin mir sicher, das werden wir auch noch bei Vinzenz Rohrer hören. Das haben wir bei Marco Rossi gesehen, dass es du jetzt gerade angeführt, ohne intaktes Umfeld und aufopferungsvolle Familien, die auch ihrerseits zurückstecken, sind große Karrieren mit dann sicher grenzender Wahrscheinlichkeit nicht möglich. Aber was wäre jetzt, wenn du deine große Passion als Tischler gefunden hättest? Wäre das auch okay? Oder ist es insgeheim schon auch ganz cool?
Nein, es ist sicher ganz cool, dass ich jetzt auch Eishockey spiele, aber es wäre auch ganz okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Geschichtelehrer wäre oder Tischler oder so. Aber im Grunde ist es natürlich dann schon cool, dass ich jetzt auch Eishockey spiele und das ist das, was ich schon seit klein auf machen wollte. Ich bin auch schon mit 2,5 Jahren das erste Mal mit dem Papa am Eis gestanden und seitdem hat es dann wirklich, wirklich richtige Rekorde gemacht.
Nachdem er gut vernetzt ist in der Eishockey-Welt, nachdem er da wahrscheinlich öfter als nicht Türen weisen kann, durch die du durchgehen kannst oder auch nicht. Was war der ausschlaggebende Grund, auch zu sagen, die nahe und mittelbare Zukunft, die liegt in Schweden, die liegt bei Rögle, die liegt in Ängelholm?
Ja, ich würde sagen, es hat angefangen schon wirklich, eigentlich als ich jünger war, weil, so wie ich gesagt habe, ich war oft in Schweden und eigentlich wollte ich schon wollte ich immer mal in Schweden Eishockey spielen. Und dann vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren fast jetzt schon, hat sich eben die Chance ergeben, dass ich nach Schweden wechseln könnte. Und da habe ich nicht lange herum überlegt und habe mir gedacht, ja, das wäre schon was ich gerne machen würde. Und dann habe ich mich dafür entschieden, nach Schweden zu kommen.
Und du hast in dieser Saison dann tatsächlich auch mehr als nur eingeschlagen bei Rögle Ängelholm. Mittlerweile stehen 6 Tore in der Swedish Hockey League zu Buche, noch dazu eben als einer der jüngsten in der schwedischen Liga. Und entsprechend beginnt auch langsam mit der Pre-Draft-Coverage, beginnen diese ganzen Rankings und wo du vielleicht gezogen werden könntest und der wie viel beste Crack du bist und dergleichen. Und ich persönlich stelle mir das für einen Teenager, mit 17 habe ich noch nicht mal gewusst, was Pre-Draft-Rankings sind und wäre wahrscheinlich ohnehin unzurechnungsfähig gewesen. Jetzt bist du aber als 17-Jähriger in der weltweiten Eishockey-Auslage. Wie geht's da damit? Beziehungsweise wie schwer ist es dann vielleicht auch den Fokus auf dem Tagesgeschäft zu halten? Oder ist genau das der Schlüssel, sich auf das Tagtägliche zu fokussieren und das alles außen vor zu lassen?
Ja, ich glaube ehrlich, dass mir das ganz gut gelingt, eben so mit dem Außen vorlassen. Ich meine, man sieht natürlich jetzt, wer gerankt ist oder so, aber ich versuche auf jeden Fall nicht so viel Wert jetzt drauf zu legen, weil es ist dann halt eben auch wichtig, wie gut man ist, wenn man dann älter wird. Und deswegen versuche ich eigentlich, das war ein klassischer Spruch, dass man jeden Tag 1% besser werden will, aber ich versuche es wirklich so zu machen und einfach jeden Tag hart arbeiten und dann konzentrieren wir uns jetzt nicht zu viel auf irgendeine Draft-Rankings oder so.
Und trotzdem gab es vielleicht mal eines, wo du einfach nur Interesse halber draufgegangen bist, um zu sehen, in welchem Bereich man sich befindet?
Ja, klar, das gibt schon, ja. Dass man einfach mal durchklickt oder so und das sieht man schon, aber es ist jetzt sind das, dass ich jetzt wirklich jeden Tag jetzt mehr einen großen Kopf drüber mache, ob ich jetzt gedraftet wäre oder nicht, sondern ich versuche einfach den Fokus auch auf jetzt zu haben, da in Rögle und da einen guten Job zu machen.
Möchte ich da auch gar nicht weiter in die Bredouille bringen. Das ist auch Kaffeesud lesen auf hohem und höchstem Niveau und Weltkarrieren sind schon auf so unterschiedliche Arten und Weisen entstanden. Es gibt undrafted Spieler, die es auf weit über 1000 Spieler in der NHL gebracht haben und gleichzeitig First-Round-Picks, die nie NHL-Eis gesehen haben. Es gibt keine Blaupause, aber trotzdem war es mal ein Anliegen, in Erfahrung zu bringen, was denn so It-Faktoren sind, weil Talent ab einem gewissen Grad alle Gedrafteten und alle Spieler, die überhaupt in die Nähe der National Hockey League gebracht werden, was bei dir aktuell der Fall ist. Und dementsprechend wollte ich auch nochmal bei Roger Oehmann ein klein wenig nachfragen, was denn so etwas ist, das dich für ihn separiert, was so dein It-Faktor ist. Das hat er mir zugeschickt, da hören wir ganz kurz rein und dann plaudern wir drüber.
I'm not very surprised that Marco Kasper is where he is today. One of my first day I came here to Klagenfurt 4 years ago, I could see, I would say in my first practice after 2 minutes that this is a guy that is unreal. He is doing every drill and everything 100% every day, 365 days a year. And just some of those guys that come to NHL. I had a lot of them in Malmo, and you can see in the eyes of those guys that there is something special. Every morning you meet them at the rink or in the afternoon, you see that there is fire in the eyes. And they have the passion for hockey. And for me, what I have seen now the last 15 years as a coach is that the passion of the game of hockey is everything. If you don't have that, it doesn't matter how much talent you have or how much you practice. If you don't have the passion of hockey, you're going to be in trouble. And passion for me means like you watch hockey, you watch NHL, you watch SSL, you watch junior hockey as a player, you watch everything, and you learn from that. You learn from that every day. And you see how a centerman is working, how they work, and stuff like that. So passion for me is number one when it comes to coming to NHL. Good luck, Marco.
Und diese Leidenschaft, die er da attestiert hat, die war für ihn von Tag 1 weg zu sehen, zu spüren. Wie geht's da? Das jetzt zu hören von einem der wichtigsten Coaches im KHC-Ausbildungsprogramm, von jemand, der auch so große Stücke auf dir hält.
Ja, das fühlt sich natürlich schon gut an, das jetzt auch zu hören vom Roger. Und ich glaube, das stimmt auch. Ich spiele wirklich richtig gerne Eishockey. Das ist wirklich die Leidenschaft, die es bei mir auch ausmacht, dass ich mal dann wirklich andere Spiele auch anschaue und gerne in der Eishalle bin und Zeit verbringe mit dem, was ich gerne mache. Und ja, und der Roger ist, so wie gesagt, einer der besten Trainer, der weiß das auch. Und das fühlt sich dann schon echt gut an, das von ihm auch zu hören. Ja.
Und gleichzeitig, und auch das ist immer wieder Thema, du bist erst 17 Jahre alt, du bist in einem neuen Land, du hast schulische Verpflichtungen, du hast den Willen, dich im Eishockey zu verbessern. Wie voll ist der Tag in Schweden? Wie strukturiert man sowas?
Jetzt, so wie es jetzt ist, wenn wir an einem normalen Trainingstag, beginnt der Tag ungefähr um 9 Uhr mit einem Meeting. Das heißt, wir haben normalerweise ein Video oder schauen ein Video an für den nächsten Gegner oder wie wir gespielt haben. Dann gehen wir ins Gym, danach beginnt das Eistraining. Sind ungefähr von 10, 15 ungefähr bis eineinhalb Stunden, eine Stunde ungefähr. Kommt darauf an, ob jetzt ein Spiel ist oder nicht, sind am Eis. Danach gibt es ein kleines Mittagessen und dann geht es ab in die Schule bis um halb vier. Und danach habe ich aber normalerweise nicht so viel zu tun. Dann komme ich heim oder mache eben noch was anderes für die Schule. Am Abend wird gekocht oder mit Freunden essen gegangen und dann beginnt es wieder am nächsten Tag von neuem.
Gerade diese Vereinbarkeit Schule und Sportverein, das ist ja etwas, an dem auch in Österreich die Teams laborieren. Klagenfurt hat das mit seinem Leistungszentrum beziehungsweise dem Nachwuchszentrum genauso vorexerziert wie die Red Bulls Akademie einerseits in Salzburg, wie das Nachwuchsprogramm bei den Vienna Capitals, wie die Steirische Eishockey Akademie in Graz. Da entsteht langsam was auch in Österreich. Aber was ist so, nachdem du das jetzt auch in Schweden mitbekommen hast, etwas, wo du glaubst, dass sich das noch mehr österreichische Vereine absehen sollten, was die Ausbildung von Nachwuchskräften anbelangt?
Vom Eishockey her ist es, dass man, wenn man U20 und U18 spielt, dann hat man wirklich viermal die Woche geht man in der Früh sogar aufs Eis und danach geht ab in die Schule. Und vom Schulischen her glaube ich, dass in der Schule bekommt man mehr Hilfe in Schweden. Dass man redet mit der Direktorin oder mit Lehrern, dass sie wirklich sie versuchen wirklich dir zu helfen, dass man die Schule schafft. Das finde ich sehr gut.
Jetzt geht's mit Engelholm in Richtung der Playoffs. Wir haben über den Erwartungshaltung schon gesprochen, als frisch gebackener Champions Hockey League Sieger, eben quotentechnisch jetzt auch als Meisterschaftsfavorit. Kriegt man das von außen mit? Oder anders gefragt, wie schwer ist es tatsächlich, den Fokus wirklich von Spiel zu Spiel halten? Und wir beide wissen, das ist eines der wichtigsten Eishockey-Klischees, taking it game by game und man schaut von Spiel zu Spiel. Aber ist es wirklich möglich oder driftet der Gedankengang dann schon mal ab in Richtung, wir sind richtig gut und wir könnten hier heuer wirklich viel schaffen?
Ja, ich würde sagen, jetzt auch wenn es nur ein Klischee ist oft, aber es funktioniert bei uns eigentlich echt ganz gut. Und wir wissen auch, dass wir eine gute Truppe haben und wir eigentlich wirklich was schaffen können heuer. Und trotzdem aber wirklich das Tag für Tag nehmen und jetzt von außerhalb ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich glaube, dass wir das da ganz gut in der Truppe halten und wirklich am Boden bleiben, wie ich schon früher gesagt habe, und dann wirklich von Spiel zu Spiel schauen.
Wie groß ist der Imprint der Ebert-Brüder auf dieses Programm? Also Cam, der euch da versucht zu erden, oder ist es eher der GM Chris, oder sind es da beide, die in der tagtäglichen Arbeit versuchen, diese Fokuspunkte zu lenken?
Ja, also ich glaube, dass wir eben, so wie ich gesagt habe, unsere Truppe ist wirklich super, wir haben einen super Zusammenhalt, und da ist nicht so, dass wir eigentlich jetzt dass wir wen drin haben, der jetzt unseren Teamgeist zerstört, sondern wir sind wirklich zusammengeschweißte Truppen, und dann ist es auch der Cam, der dazwischen als Bindeglied ist und da versucht, uns eben am Boden zu halten und uns auch immer erinnert, dass wir von Spiel zu Spiel schauen sollen und den zweiten nach vorne schauen sollen.
Nachdem wir uns langsam am Ende des Gesprächs auch reingefunden haben, nachdem du sicherlich Dutzende bessere Sachen zu tun hast, als hier das eine ums andere Interview zu führen, sollten wir uns heute in einem Jahr, und das hoffe ich dann doch sehr, bei Unibet Hockey Clock noch einmal hören dürfen. Wo und in welcher Funktion machst du das?
Ja, also,
Und ja, das ist
das
fies.
ist, ja, also, eben geplant ist es ja, ich Vertrag habe ja noch nächstes Jahr auf jeden Fall in Schweden, also in Rögle, und da hoffe ich einfach, dass ich mich gut ausbilden kann, also weiterentwickeln kann jetzt das nächste Jahr, und dann sollte das eigentlich als Rögle-Spieler sein, aber zu weit schauen tue ich normalerweise jetzt nicht, und einfach spielen.
Einfach spielen, und genau so lassen wir es
Genau.
auch stehen. Es wird dir aus der Ferne sicher das eine oder andere Daumenpaar in Kärnten gedrückt. Bin mir sicher, jetzt auch außerhalb davon, hoffentlich nach dem akustischen Genuss dieses Interviews von noch viel mehr Menschen. Sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr cool, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Wir wünschen dir alles, alles Gute für die restliche Saison und für all das, was dann an noch größeren Aufgaben noch warten wird.
Dankeschön. Danke.
Unibet. Okay, O'Clock.
Eine der heißesten Eishockey-Aktien haben wir bei Unibet Hockey O'Clock gerade eben erst gehört. Die nächste folgt sogleich. Er ist natürlich niemand geringerer als Vinzenz Rohrer, aktuell in Diensten von den Ottawa 67s, und er macht regelmäßig von sich hören. Man liest regelmäßig von ihm auch hierzulande, vor allem in Vorarlberg, und das ist mehr als nur Grund genug, ein kleines Update sich aus Ottawa einzuholen. Freue mich erst einmal ganz besonders, Vinzenz, dass du früh morgens zu deiner Zeit nach einem langen Auswärtstrip überhaupt die Zeit für Unibet Hockey Clock nimmst.
Ja, kein Problem. Also meine Mutter hat mich informiert, dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt in den Podcast zu kommen. Und na klar, dann nimmt man sich Zeit. Also gar kein Problem.
Da freue ich mich auch so ordentlich, denn gerade bei deinem dicht gestrickten Programm wäre es auch völlig normal zu sagen, na, du, ich habe keine Zeit, weil Schule, weil Training, weil die langen Auswärtsreisen. Die Unibet-Statistiker, die haben natürlich auch bemerkt, dass du ein extrem intensives Programm fahren musst in der Ontario Hockey League. Aktuell sind schon 47 Spiele absolviert, die du für die 67s aufs Eis gegangen bist. Das ist jetzt schon zusammengenommen die intensivste Eishockey-Saison deiner Karriere. Wie geht's dir dann nach so einem Wochenende noch dazu mit langem Auswärtstrip erst spät nach Hause zu kommen und dann aber irgendwie schon wieder die neue Schul- und Trainingswoche und die Spielwoche auch vor sich zu haben? Findet man da einen Rhythmus oder ist das immer noch alles eine Gewöhnungsphase?
Ja, also ich glaube, man kommt schon langsam in den Rhythmus hinein. Also das war auch ein Ding, wo ich immer mit meinen Eltern drüber geredet habe. Für mich letzte Saison hatte ich, glaube ich, insgesamt so um die 35 Spiele, 40 Spiele vielleicht mit den Playoffs, innerhalb von, weiß nicht, glaube ich, 6 Monaten oder sowas. Und jetzt hat man halt viel mehr Spiele, nur schon im Grunddurchgang 68 Spiele Regular Season und dann kommen noch die Playoff-Spiele dazu. Also natürlich der Zeitplan ist einer der größten Änderungen. Aber ich glaube vor allem mit dem ganzen Training jeden Tag und alles Mögliche. Ich glaube, so nach dem ersten Monat, nach den ersten 1,5 Monaten groovt man sich so ein bisschen ein und ich glaube dann ist es für einen eigentlich ziemlich normal.
Das hört sich bei dir jetzt irgendwie ganz locker an und gleichwohl denke ich mir, dass viele Hörerinnen und Hörer vielleicht erst jetzt dann so im Laufe des Gesprächs auch nachvollziehen können, was da alles auf einen zukommt. Du wirst erst im September nach österreichischem Gesetz 18 und damit volljährig, hast jetzt aber schon über ein halbes Jahr in einem fremden Land hinter dir, wo du also gespielst, wo du eine neue Sprache lernst, wo du vieles selbst organisieren musst, das wo natürlich auch der Club viel mitgeholfen hat. Gab es irgendwie so einen Punkt, wo du gedacht hast, puh, das ist jetzt schon richtig viel, oder ist der immer noch nicht gekommen?
Ich glaube wie jeder, ich glaube jeder vermisst ein bisschen seine Familie, vor allem wenn man so lang von ihnen weg ist. Aber zum Glück das Heimweh richtig hat mich jetzt noch nicht getroffen. Und ich glaube, es hat mir auch ein bisschen geholfen, die letzten zwei Saisonen in Zürich. Habe ich in Zürich Eishockey gespielt und war auch in meiner eigenen Wohnung. Und ich meine, logischerweise ist das ein bisschen was anderes zwischen Zürich und Ottawa, anderer Kontinent. Aber trotzdem schon eigene Wohnung gehabt und eigentlich so gut wie 2 Jahre natürlich seine Eltern viel öfter gesehen, aber trotzdem, man musste selber putzen und alles Mögliche. Also das ein bisschen alles selber organisieren, ich glaube, das hat mir damals schon ein bisschen geholfen. Und nein, also bin immer noch sehr, sehr glücklich da zu sein. Also das Heimweh ist jetzt noch nicht zu fest oder so irgendwas.
Es freut uns auch sehr, das zu hören. Wir hoffen natürlich alle, dass dir viel sportlicher und auch persönlicher Erfolg in Ottawa vergönnt ist. Was gerade auch sehr, sehr spannend war, und wir haben es auch ein klein wenig im Vorgespräch angesprochen, du bist genauso wie meine Wenigkeit Vorarlberger. Das heißt, vor Hus Us hätten wir einen relativ starken Dialekt. Jetzt hast du dann tatsächlich die letzten Jahre auch sehr viel Zeit in der Schweiz verbracht, wo du dann mit Schweizerdeutsch konfrontiert bist. Jetzt ist es seit einem halben Jahr Ottawa, noch dazu in einer Grenzregion, wo eben auch viel Französisch gesprochen wird, neben der englischen Landessprache. Wie sehr geht's gerade im Kopf um und um, was die ganzen Sprachen, die du irgendwie nebeneinander sortieren musstest oder müsstest, anbelangt?
Ich glaube, das geht dann schon für mich noch nicht zu schwer. Zum Beispiel, wenn ich das irgendwie vergleiche, wie vielleicht mit meiner Freundin, sie kommt aus der Schweiz und sie kann 4 Sprachen flüssig sprechen. Und dann ist es für mich schon, okay, ich beschwere mich jetzt lieber nicht mit Deutsch und Englisch. Also ja, also ich glaube, das ist noch nicht zu schwer. Die ganzen Dialekte und jetzt auch in Ottawa ist für mich persönlich immer noch gut, dass es noch der englischsprachige Teil ist, weil ich kein Französisch kann. Und dann ist es für mich immer noch ja, eben gut, dass ich mich mit all den Menschen verständigen kann, auch in Ottawa und auch in der Kabine. Wir haben eigentlich keinen wirklichen französischen Spieler. Das heißt, auch in der Kabine versteht man immer alles, was man sagt. Das ist eigentlich schon ziemlich gut und es ist auch lustiger, glaube ich.
Lass uns ein klein wenig über die Saison plaudern. Auch da wollen wir einen Blick in die Unibet-Statistik wagen. In den bisherigen 47 Saisonspielen sind dir 34 Scorerpunkte gelungen, 15 Tore davon. Das ist nur eines entfernt von dem Club-Bestwert aktuell plus die 19 Torvorlagen. Nur Cameron Tornay ist in dieser Hinsicht besser. Wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, dass du zur Hälfte oder ein klein wenig mehr danach zweitbester Scorer der Ottawa 67s sein würdest. Was hättest du mir geantwortet?
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich bin von ihnen gedraftet worden und dann bin ich mal so rüber geflogen und ich meine, logischerweise ist immer das Ziel, natürlich das Beste zu geben und alles Mögliche, aber eigentlich bin ich rübergeflogen und ich meine, man probiert halt immer auf sich selber zu fokussieren, das beste Eishockey zu spielen, aber wahrscheinlich, wenn du mich das gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich eher ein bisschen vielleicht gezweifelt, aber ja, nein, also es ist super, dass ich auch so viel Vertrauen von meinem Trainer bekomme, schon seit der ersten Minute, wo ich drüben angekommen bin, immer viel Vertrauen gegeben, immer viel Eiszeit. Ich glaube, das trägt auch ein bisschen bei, wieso es jetzt vielleicht nicht so schlecht läuft. Und ja, auch natürlich ein super Team. Die ganzen Teamkollegen auch. Wenn ich angekommen bin am Flughafen, natürlich nichts gekannt in Ottawa. Und dann kommt gleich das halbe Team mich abholen. Mit Kappe, mit meinem Team-Jersey und alles Mögliche. Es ist einfach wie immer ein bisschen eine Familie gewesen und ist das auch immer noch. Also ist wirklich auch sehr unglaublich vom ganzen Leadership-Team und unserem Team. Also ja, da auch gut.
Jetzt ist es wahrscheinlich das Understatement des Jahres, dass es ganz gut läuft. Dir ist nämlich erst dieser Tage eine sehr große Ehre zuteil geworden und du trittst damit auch ein klein wenig in die Fußstapfen von einem gewissen Marco Rossi, der nicht allzu weit entfernt von dir ebenfalls aufgewachsen ist. Du wurdest fürs Top Prospects Game der Canadian Hockey League nominiert. Da kommen die hoffnungsvollsten Talente, die hoffnungsvollsten Prospects aus der Ontario Hockey League, aus der Quebec Major Junior Hockey League und der Western Hockey League zusammen. Als du gehört hast, dass du für dieses Spiel eingeladen worden bist, was war da oder wie war da die Gefühlswelt?
Bei mir war es eigentlich so, dass ich gerade am Kochen war mit meiner kleinen Village-Schwester, also mit meiner, in Deutsch gesagt, meiner Gastfamilienschwester. Sie ist 4 Jahre alt und dann ist das überall, sie schreit natürlich immer rum, irgendwie, wenn das Handy laut ist und alles Mögliche. Und dann ruft mich der General Manager an und ich so, jetzt muss ich schnell irgendwo hingehen, wo es leise ist. Und dann hast du mal seinen Anruf verpasst, dann ihn zurückgerufen. Im ersten Moment, wenn der General Manager anruft, ist immer so ein bisschen, naja, ob es jetzt überhaupt irgendwas Gutes ist, aber nein, dann hat er mir es gesagt und ich meine, natürlich eine große Ehre und ja, also wirklich eine große Ehre und ja, probiere natürlich mein Bestes zu geben.
Dieses Spiel findet in gut einem Monat statt. Wenn es dann von Mittwoch, dem 23. März, auf Donnerstag, den 24. März um 2 Uhr auch mitteleuropäischer Zeit in diesem Prospect Game für dich aufs Eis geht, ist da eine gewisse Nervosität vielleicht schon irgendwo im Hinterkopf oder fokussierst du dich erst einmal auf die anstehenden Aufgaben und das ist noch ganz weit weg?
Ja, also ich glaube, dass vor allem mit so vielen Spielen kann man sich ziemlich gut ablenken in der Liga. Also ich glaube, da sind noch zu viele Spiele, also noch dahin, dass man sich irgendwie noch den Kopf irgendwie dazu zerbricht, irgendwie zu sagen, ah, wichtiges Spiel, ich muss performen und alles Mögliche. Also ich glaube, das kommt dann schon noch irgendwie mit der Zeit, wenn es dann noch irgendwie knapper zum Spiel hinkommt. Aber auch dann glaube ich meine, man tut immer das Beste, was man kann und das ist eigentlich so wie das Einzige, was man kontrollieren kann. Also ja, also ich glaube, noch nicht zu stressig auf jeden Fall jetzt.
Jetzt wird dieses Spiel dann vor den Augen Dutzender, wenn nicht sogar hunderter Scouts dann auch passieren, die natürlich für die jeweiligen NHL-Teams die besten Kandidaten auch sichten wollen. Ich persönlich stelle mir immer die Frage, wenn man ein talentierter, heranwachsender Eishockey-Crack ist und der Name Vinzenz Rohrer ist zumindest Eishockey-Insidern ja jetzt nicht erst seit deinem Schritt in die Ontario Hockey League ein Begriff. Ab wann hast du auch realisiert, hoppla, das sind jetzt Scouts auf den Rängen und die wollen mehr über mich wissen, die erkundigen sich bei Trainern. Ab wann war dir die Anwesenheit von Scouts bewusst?
Gute Frage. Ich glaube, also ich meine, ich spiele jetzt schon Eishockey, ich glaube 13 Jahre und natürlich immer eigentlich die besten Kollegen, natürlich immer Eishockey-Kollegen gewesen und immer ein bisschen in der Eishockey-Gruppe und die komplette Eishockey-Familie. Und ich glaube, man redet natürlich auch, also ich glaube, wo ich so rausgefunden habe, was so irgendwie so Scouts sind und was sie überhaupt so machen und dass sie jetzt auch vielleicht einmal in den Spielen zu sehen sind. Ja, ich glaube, es ist so, irgendwie so an der U15, U17, schätze ich jetzt mal, irgendwie so in Zürich, wo man halt so das erste Mal so auch wirklich so drüber nachdenkt, so, oh, jetzt gibt's auch andere, die so wirklich mein Spiel bewerten und das irgendwie weitergeben an andere Leute. Und dann, glaube ich, versteht man das alles ein bisschen mehr, wie man es vielleicht, wenn man jünger war, hat. Aber ja, also ich würde sagen, so irgendwie U15, U17 und dann in der U17 natürlich Ende der Saison, wenn die Playoffs kommen und dann, wenn man schon nur 20 spielt und ich glaube, dann realisiert man so, okay, ja, das könnte jetzt vielleicht auch ein Scout sein, da oben auf der Tribüne oder so irgendwas, aber man probiert sich natürlich nicht wirklich auf das zu fokussieren und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach sein Spiel zu spielen und ich glaube, ist immer, wenn es am besten rauskommt, ist es dann.
Und die Leistungen und der Erfolg, die sprechen auch für dich und für diese Scouts. Wäre es vielleicht auch einfacher gewesen, einfach einen langjährigen Weggefährten nach dir zu befragen? Genau das habe ich getan, nämlich Dylan Stanley. Der war vor 2 Wochen hier bei Unibet Hockey O'Clock auch im Interview. Und den habe ich gebeten, mal so ein klein wenig zu erzählen, was dich denn als Typen, auch als Spieler so auszeichnet. Das hat er mir zukommen lassen. Wir hören kurz rein und wir plaudern dann drüber.
One great example I like to use about Vinzi is he's a person that never expects anything. He has decided at a very young age when he joined the Zurich Club that he was going to earn everything the hard way and then, you know, see what opportunities would come to him. And you know, a great example is you know, when we talked with his family about the opportunities in Canada, it was never like, well, I want this and I deserve this. It was always like, well, I'm going to go out and, you know, be the best player I can in the under 17 elite and the under 20 elite in Zurich. And when somebody wants me, like, you know, then they'll call and we can figure it out. And, you know, that happened this last year. And I remember sitting there with his mom and dad and, you know, when all of a sudden teams and agents were calling, it was like, wow, like, you know, he earned this and now the opportunities are coming to him. And I think that's a great lesson for young athletes today is, you know, make sure you put the work in first before you just expect results. And, you know, Vinzi's a premier model of that as every summer when he returns to work in the gym, he puts in the work nonstop and wants more and more and more. And by the end of the summer, the results are there and he's proud of it, but he feels like, well, I earned it because I did put the work in. And that's why I don't think there's a level that Vinzi's going to stop at because he's always expecting more from himself and he's willing to put the work in to get the results. And, like I said, I think the peak of his career is far from coming soon. So I expect a lot in the next couple of years from Vinzi.
Da steckt sehr viel drinnen von einem Eishockeyspieler, der sehr viel gesehen hat, der auch viele andere Spieler gesehen hat, der zum Beispiel auch mit Marco Rossi an den Skills gearbeitet hat. Und da wirst du in den höchsten Tönen auch gelobt. Und für mich einer der interessantesten Sachen, die Dylan Stanley erwähnt hat, war, he puts in the work first before he expects results. Und das ist gerade in jungen Jahren, wo man mit Pubertät und 10.000 anderen Interessen auch ebenso viele andere Dinge machen könnte, keine Selbstverständlichkeit. Drum die Frage, wann war dir klar, es wird nur mit extremem Arbeitseifer gehen oder kam das eh immer automatisch?
Also ich glaube, das ist auch immer ein bisschen mit meinem Vater gekommen. Er war auch Tennisprofi und hat jetzt vielleicht nicht so viel Wissen über generell Eishockey im Speziellen, aber halt natürlich mit dem ganzen Profi-Dasein und mit dem ganzen, wie man verhaltet man sich als ein Profi und all das Mögliche. Und für ihn war es halt auch immer, ich glaube, er hat mir das so ein bisschen immer beigebracht mit, ich weiß noch irgendwie so damals im Alter, wo ich schätze so 13, 14, wo es dann irgendwie so angefangen hat mit den ersten Agenten irgendwie so zu fragen, hey, ist es besser, wenn wir irgendwie schon früher zusammenkommen und alles Mögliche. Mein Vater war dann eigentlich auch schon immer, ich glaube, mit 14 war es das erste Mal und dann sagt er so, wieso brauche ich jetzt einen Agenten mit 14 Jahren unbedingt, weil ich meine, da gibt es jetzt noch nicht so unglaubliche Entscheidungen, wo man treffen müssen und er sagt immer, ich meine, spiel du einfach gutes Eishockey und dann kommt alles selber zu dir. Also das ist sicher ein großer Teil, was mir mein Vater beigebracht hat.
Möchte auf die Rolle deines Vaters und generell vielleicht auch auf Sport in der Familie noch ein wenig zu sprechen kommen. Aber wenn wir bei dieser intensiven Arbeit gerade auch im Sommer sind, jetzt springen wir zurück in den Sommer 2021. Das Abenteuer Ontario Hockey League steht bevor. Du kannst annehmen, dass wenn du verletzungsfrei bleibst, du so viele Eishockeyspiele absolvieren wirst wie noch nie in deiner Eishockey-Karriere. Wie hast du dich versucht, auch körperlich darauf vorzubereiten? Gerade bei Eishockey-Profis hört man ja immer, der Grundstein für eine lange und gute Saison wird immer im Sommer gelegt. Wie hast du es angelegt?
Ich meine, das war, wie wir vorhin schon gehört haben, die muss vielleicht nicht wissen, Dylan ist mein Sommertrainer. Und generell auch meine Kontaktperson auch während dem Jahr. Also ich rede fast jede Woche mit ihm. Ich meine, er hat natürlich das meiste gemacht als Sommertrainer. Er kennt sich da natürlich viel besser aus wie ich mit den ganzen Plänen in dieser Woche. Weiß nicht, liftet man, also hebt man mehr Gewicht und dann ein bisschen weniger. Also die ganzen spezifischen Sachen logischerweise macht er. Aber er hat mir damals halt auch schon gesagt, ich meine, wenn du so viele Spiele hast, hat er mich gleich schon vorgewarnt, dass das nicht irgendwie, wenn du 30 Spiele hast, dann musst du auch manchmal irgendwie, wenn du Aua hast, musst du auch manchmal ein bisschen durchspielen. Also ja, also er hat mich halt einfach so gut wie möglich für die Saison vorbereitet. Und jetzt klopfe ich dreimal an Holz hier und sage, dass es immer noch, also bis jetzt verletzungsfrei ist, zum Glück.
Es gibt ja nicht nur durch Marco Rossi viele in Österreich, denen die Ottawa 67s am Begriff sind, sondern mittlerweile eben auch in Wien. Denn der letztjährige Headcoach dort, Dave Cameron, der hat sich im Sommer recht kurzfristig verabschiedet, weil er einerseits die Gelegenheit bekommen hat, das U20-Team Kanadas bei der Weltmeisterschaft zu trainieren, andererseits Headcoach der 67s geworden ist. Wie war so deine erste Zusammenkunft mit Dave Cameron?
Eigentlich ziemlich lustig. Ich weiß noch, ich bin in die Kabine oder erster Tag, wo ich angekommen bin, war es glaube ich so 10 Uhr am Abend und dann bin ich halt einfach schlafen gegangen oder ich sag mal so gut wie es geht mit dem Jetlag. Und dann bin ich am nächsten Tag, hat's geheißen, muss ich ihn also schon rüber in die Kabine und halt einfach meine Sachen anprobieren und das Team kennenlernen. Und dann bin ich genau zu der Zeit gekommen, wo alle Spieler vom Eis runtergegangen sind. Und dann stehe ich da das Beste war sogar, ich bin mit meinem, also Gastvater, also der, wo ich wohnen kann, bin ich rübergelaufen. Ich wohne nur 400 Meter weg von der Halle. Und ich natürlich meinen ersten Tag hatte noch keinen Schlüssel irgendwie für die Kabine oder so irgendwas. Und dann stehe ich an der Tür und bin jetzt, ich sage zu meinem Gastvater, ja, wie geht's jetzt weiter? Weil wir haben irgendwie keine Informationen gekriegt, wie ich auch wirklich reinkomme. Und dann hat es so einen Knopf für die Security gegeben und dann drücke ich den Security-Knopf und dann sie so, ja, was wollen Sie und so? Und sage ich, ja eben, bin neuer Spieler und so, also muss jetzt in die Kabine. Und dann ruft die Security den Equipment Manager an und der Equipment Manager macht dann die Tür auf und dann laufen wir runter und dann kommen eben alle Spieler und der Trainer vom Eis runter Und natürlich erster Tag, sagt man halt jetzt nicht irgendwie so, geht man schon in den Smalltalk, steht man halt drüben und so. Und dann gebe ich halt irgendwie jedem so eine Faust, so hey, hey, hey. Und ich glaube, das haben sie mir auch irgendwie so vor einem Monat erzählt, ich glaube, die Hälfte von der Mannschaft hat irgendwie gedacht, ich bin irgendwie so ein special Guest irgendwie so, der wo jetzt irgendwie das Team besuchen kann und die Garderobe besuchen kann, weil sie nicht die Informationen gekriegt habe, dass ich heute schon komme. Und dann sehe ich auch schon irgendwie jedes Mal, wenn ich abklatsche, so ein Gesicht, so, wer ist das und so. Und das Beste ist, dann läuft der Coach vorbei und hat mir nicht irgendwie mal Hi gesagt, ist irgendwie nur an mir vorbeigegangen. Und dann so der Equipment Manager zum Coach, that's our import, also das ist unser Euro, also europäischer Spieler. Und dann so der Coach dreht sich so um und sagt so, ja, das weiß ich schon. Ich will mit ihm in der Kabine sprechen. Ich will, dass er in meine Lounge reinkommt. Und dann habe ich schon gewusst, das hat er nicht gewusst, dass ich komme. Aber nein, dann haben wir ein bisschen gesprochen, so 15 Minuten, einfach so generell von wo ich herkomme und eben die grundlegenden Fragen einfach. Und ja, das war eigentlich so wie das erste Zusammenkommen mit dem Coach, war ziemlich lustig.
Dave Cameron, den Fans in Österreich natürlich immer noch ein guter Begriff. Auch jemand, der in Wien, was die Einbindung junger Cracks in die Mannschaft anbelangt, sehr viel auch geleistet hat. Wenn jetzt über die Saison an deinem Spiel mit ihm gefeilt wurde, was sind da so Rückmeldungen? Wo legt er da vielleicht auch Hauptaugenmerk drauf? Oder lässt er das eher über die Assistants ausrichten und dich dann daran arbeiten?
Also meinst du so, was er mir so was sein Feedback so ein bisschen für mich ist, oder? Also ich glaube, das, wo er schon ziemlich früh gesagt hat, ist, er ist natürlich immer ein ziemlich direkter Coach, also er sagt jetzt ja immer ziemlich direkt. Und dann hat er einfach gesagt, das ist nicht mehr Q17 in der Schweiz, hat er gesagt, das ist die OHL. Manchmal gibt es Plays, also Spielzüge, wo du die Scheibe einfach chippen musst, also entlang der Bande, oder einfach keinen Play machst, wo du irgendwie Risiko eingehst. Er hat einfach gesagt, ja, ich weiß, dass du Talent hast und dass du also Spielzüge auch machen kannst, aber dass du manchmal auch verstehen musst, dass einfach nichts mehr da ist und dass du dann einfach, sage ich mal, die sichere Variante nehmen musst.
Also das ist ein klassischer Fall von don't force a play. Also man soll tatsächlich nichts erzwingen. Hat sich das bei dir schon eingestellt, dass du genau dem folgst, oder ist hin und wieder schon noch, vielleicht tust du es da nicht, aber ist hin und wieder schon noch der Gedanke da, ach, hätte es versuchen sollen?
Ja, ich glaube, vor allem bei mir, ich glaube, der Gedanke ist immer ein bisschen, also es ist natürlich immer so ein Mix, so von was traut man sich zu, wo liegt jetzt das Risiko, kann ich das jetzt machen, kann ich das jetzt nicht machen. Und ich glaube, das ist halt auch, sage ich mal, ein Skill von einem Spieler, zum sehen, okay, da kann ich das jetzt eingehen, das Risiko, da kann ich es nicht. Also ich glaube, ja, manchmal sollte ich vielleicht doch noch ein bisschen klüger spielen und einfach die sichere Variante nehmen, aber ich sag mal, lieber man probiert, wie man probiert es nicht.
Weil Dave Cameron auch angesprochen hat, this is the OHL. Du bist in der Ontario Hockey League gelandet. Das ist eine der drei großen Nachwuchsligen in Kanada. Warum die Ontario Hockey League? Oder wie gestaltet sich das dann auch für einen talentierten Nachwuchs-Crack? Weil dein Teamkollege letztes Jahr bei der U17 in Zürich, Alessandro Segafredo zum Beispiel, der ist jetzt in der Western Hockey League untergekommen. Meldet man sich da einfach bei allen drei Entry Drafts an und hofft, irgendwo genommen zu werden? Oder hat man da schon recht spezifische Vorstellungen, wo es hingehen könnte, wo man auch gerne hingehen würde?
Ich glaube, das ist immer ein bisschen unterschiedlich auf den Spieler und auf den Agenten. Also bei mir war es, glaube ich, eher ein ungewöhnlicher Fall, wie es sonst ist, dass das Team zu mir gekommen ist, bevor ich zum Team gekommen bin und ihnen gesagt habe, hey, ich hätte Interesse, bei euch im Team zu spielen. Und das erste Team war auch die Ottawa 67s. Ich glaube auch natürlicherweise, was ich jetzt auch wahrscheinlich viele denken, ist natürlich Marco hat da gespielt. Und auch Marco, sein Vater, wo auch ein guter Freund der Familie ist, hat sicher auch ein bisschen dazu beigeholfen mit, weil er natürlich auch die Kontakte hat mit Ottawa und so. Und natürlich spricht man da miteinander. Und ja, so ist es bei mir gewesen. Und dann so eine kurze Phase vor dem Draft sind dann noch andere Teams gekommen, wo dann halt nachgefragt haben eben. Und dann hat man eben gesagt, nein, man spielt halt für die Ottawa 67s. Und aber sonst, also ich glaube, eher der häufigere Weg, würde ich jetzt schätzen, ist es, dass der Spieler sagt, so in der Mitte von der Saison oder vielleicht auch schon Anfang Saison, weil es immer ein bisschen Zeit braucht, dass er sagt, dass er zum Agent geht und sagt, ich glaube, ich will nächstes Jahr es probieren, eben Übersee zu gehen und in so einer Liga zu spielen, dass der Agent dann die Teams anfragt, dann auch so ein gewisses Mixtape, glaube ich, zusammenstellt von ein paar, also Plays, was man hat, und dann das Team einfach so sagt, ja, nein, oder ja, oder man könnte sich vorstellen. Es ist meistens sind das, glaube ich, nicht so fixe Antworten, weil sie natürlich auch ihre Spielerlisten haben, wen sie bevorzugen und wen nicht. Also ich glaube, es gibt verschiedene Wege. Ja, für mich war es der andere, aber für meinen Teamkollegen und meinen besten Kollegen Alessandro war es der andere Weg. Und ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Also ich meine, ja, er hat es auch gut, wo er ist, und ja, ich freue mich für ihn.
Sie nicht nur Alessandro Segafredo, auch Robin Zentner ist nach Übersee gegangen in einer US-Nachwuchsliga. Erik Schneller ist jetzt in Rögle untergekommen, also beim Club von, oder im Nachwuchs beim Club von Marco Kasper. Gibt's da, keine Ahnung, wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine WhatsApp-Gruppe, die ZSC U17 2021 Auslandsexporte, wo man sich regelmäßig austauscht? Kommt man überhaupt dazu? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es ist noch ziemlich interessant, du hast jetzt alle aufgezählt in der U17, aber in der U20, wo ich dann auch noch gespielt habe, waren es dann auch noch, also wir waren insgesamt 4 Spieler, wo in die CHL gedraftet worden sind. Ich, Alessandro, Max Streule spielt auch im gleichen Team wie Alessandro jetzt, und Likid Reichle spielt auch in der WHL, also in der Western Hockey League. Also ja, ich glaube halt auch für Zürich, glaube ich, ziemlich gut, also gutes unter Anführungszeichen Jahr gewesen. Und ja, also man probiert halt immer noch mit den meisten in Kontakt zu sein. Für mich am meisten mit, natürlich, wo ich, glaube ich, 5 Jahre zusammen in der Linie gespielt habe mit Alessandro. Und Robin auch ein guter Kollege gewesen, aber sonst probiert man halt auch generell mit anderen in Kontakt zu bleiben und immer mal ein bisschen nachzufragen, hey, wie geht's, wie läuft's? Ja, das ist so das macht man so.
Das Spiel entwickelt sich, aber für all diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen sollten, war es mir natürlich auch ein Anliegen, bei Dylan Stanley mal nachzufragen, was denn hervorsticht, was dich denn auch schon so früh von anderen separiert hat. Und da hat er was sehr Spannendes zum Besten gegeben, würde gerne noch einmal mit dir reinhören, was Dylan Stanley dazu gesagt hat, um danach mit dir darüber zu plaudern.
For me, Vinzi's on-ice talent really stems from his hockey IQ. And I know that's a loosely used phrase nowadays with hockey development, but the way that he sees the ice and can make plays happen at a very high speed is not something you see in every player, especially at a young age. Vinzi sees things around him on the ice before most players do. He's able to do it at a very high speed. And the engine that he has on the ice from how hard his training is and how hard he works is through the roof. So, you know, if he's on the ice for 45 seconds to a minute for a shift, he's working at 100% that whole time. But his brain is calm. And I think that's so unique. And I think that comes from his dad's tennis background and the amount of time he did as like an individual athlete. He's not stressed on the ice. You could give him the puck in the most stressful situation on the ice, and he is so calm. And that allows him to make the right play and, you know, in almost every situation. And I think that talent is something that maybe 1% of hockey players, you know, really possess. And I think that will help him continue to get to the next level, as he's shown it at every level. But his ability to be calm in high level situations, his ability to rely on his skill set, which is a big toolbox, gives him every chance to make different kind of plays on the ice, whether he needs to be a scorer, whether he needs to be a passer, whether he needs to play defensively. He really truly does play that full ice game that teams are looking for. And he, like I said, he can continue to grow his skill set because his mental strength is through the roof. And if you possess that mental fortitude to make plays in stressful situations, you're going to have a very successful hockey career.
Macht aber extrem viel drinnen in dem kleinen Statement, das mich von Dylan Stanley, deinem Sommer- und Skills-Coach, erreicht hat. Und ich habe eben gerade erst vor 2 Wochen mit ihm über den Terminus Technicus Hockey IQ gesprochen, der, und das hat er eben auch richtig gesagt, mittlerweile vielerorts recht leichtfertig um und um geworfen wird. Aber das Spannendste war für mich, als er gesagt hat, auch in stressigen Situationen, his brain ist calm, also in deinem Kopf ist es völlig ruhig. Gab es so einen Punkt, wo du gedacht hast, während andere vielleicht auf dem Eis in einer stressigen Situation zum Zappelphilipp werden oder nicht wissen, was sie zuerst machen sollen, bist du die Ruhe in Person?
Ja, also ich glaube, für mich immer so mit anderen Spielern zu vergleichen, ich glaube, das probiert man vor allem als Spieler ein bisschen zu vermeiden. Aber klar, ich glaube, das ist schon eine Stärke von meinem Spiel, eben ruhig zu bleiben, wie er gesagt hat, in stressigen Situationen. Aber ich glaube, das kommt halt einfach immer ein bisschen mit der Zeit. Und ich weiß irgendwie so mit wie viel Vertrauen hast du auch vom Team. Also wenn du irgendwie, eben das ist das, was wir ein bisschen vorher gesagt haben, irgendwie, wenn du ein bisschen den Mix suchen musst zwischen, okay, du machst jetzt vielleicht den Play, der wohl ein bisschen mehr Risiko hat, wie der andere Play. Wenn du auch das Vertrauen vom Team hast, dass auch wenn es mal nicht gut aufgeht, dass du eben das Vertrauen bekommst, ich glaube, das gibt dir auch ein besseres Gefühl und dann kannst du auch wirklich du selbst sein, sage ich mal, so wie du bist. Und ich glaube, dann das ist immer dann, wenn das beste Spiel kommt.
Es ist spannend, dass der hohe Hockey-IQ bei dir genannt wird, extrem häufig bei Marco Rossi, natürlich auch bei Marco Kasper, dieser ganzen neuen Welle an hochtalentierten österreichischen Eishockey-Exporten. Jetzt kennt ihr euch von, du und Marco Rossi seid für kanadische Verhältnisse einen Steinwurf voneinander entfernt aufgewachsen. Jetzt kennt ihr euch auch von den Nationalteams beziehungsweise auch den Lehrgängen. Tauscht man sich da untereinander auch auf dieser Hockey-IQ-Ebene aus? Redet man da, welche Plays man versucht anzustreben, was man versucht umzusetzen, wie man versucht, das Spiel zu denken? Wie sieht dieser Austausch zwischen euch? Ich mag das Wort Talent nicht unbedingt, aber wie sieht da der Austausch unter diesen Top-Prospects aus?
Also ich glaube, so ein Ding, was ich jetzt zum Beispiel oft mit meinen Teamkollegen mache, ist, dass ich, also mit meinen Teamkollegen in meiner Linie, dass ich ihnen mal, dass mir irgendwie so zwischen verschiedene Situationen im Spiel durchgehe und jeder sagt dann so ein bisschen seine Meinung, was er in dieser Situation gemacht hätte. Vor allem im Powerplay zum Beispiel, wo es vor allem auf aufs Zuspiel ankommt und dann sitzt man sich mit vier anderen Spielern hin, schaut sich das Video an zusammen und dann sagt der andere, na, ich hätte da vielleicht das andere probiert und der andere sagt, nein, ich hätte schon das gemacht und dann kommt man auch ein bisschen so an einen Strang, vor allem in einem Team. Das ist das, was ich im Team mache. Und sonst, ich glaube generell so mit dem Hockey-IQ, wie es jetzt so genannt worden ist, ich glaube, das ist vor allem sowas, was sage ich mal, einfach passiert. Das kann man nicht so wirklich anstreben, glaube ich. Man kann schon natürlich viel Eishockey schauen und sich viel Gedanken machen, aber ich glaube, das am besten kommt es eigentlich, glaube ich, immer, wenn man einfach bei sich selbst ist und einfach in sich vertraut und einfach denkt in diesem Moment, das ist der beste Play, was man machen kann. Und das kommt dann halt bei anderen Spielern eher besser raus, bei anderen nicht so gut raus, aber vielleicht haben die anderen mehr Stärken in anderen Sachen. Also ich glaube, ja, das ergänzt sich dann so ganz gut.
Etwas, was Dylan Stanley eben angesprochen hat, diese Ruhe, die du am Eis hast, die strahlst du auch jetzt aus. Du bist die Ruhe in Person. Wenn ich mir vorstelle, dass ich als 17-Jähriger ein so jetzt schon langes Interview hätte geben müssen, das in alle Richtungen geht, ich hätte mir wahrscheinlich neue Fingernägel wachsen lassen müssen, die ich dann hätte abbeißen können vor lauter Nervosität. Er hat nämlich Dylan Stanley deine Ruhe auch auf das zurückgeführt, was du vielleicht von deinem Papa mitgegeben bekommen hast, der eben auch erfolgreicher Einzelsportler war, der weiß, wie es ist, ruhig zu bleiben. Inwieweit ist dem tatsächlich so oder kommt diese Ruhe von wo ganz anders her?
Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Der Podcast wird sicher auch mein Vater hören. Also wenn ich da jetzt Nein sage, dann kriege ich was von ihm zu hören.
Der Diplomat bist du auch schon, ja, das ist perfekt.
Nein, nur Spaß. Also ich glaube natürlich eben, was sicher viel mein Vater beizutragen, aber sicher auch, obwohl meine Mutter kein Sport gemacht habe, aber sie hat mir auch sehr viel beibringen können, auch im Eishockey-Bereich natürlich. Sie natürlich auch schlecht, wenn ich das jetzt sage, aber hat nicht viel Ahnung von Eishockey.
Noch nicht, aber
sie hat halt viel Ahnung von einer Person. Und wenn wir dann irgendwie heimgefahren sind von irgendeinem Auswärtsspiel in Zürich, 1,5 Stunden, dann hat sie mir halt ihre Meinung gegeben von, wie war deine Körpersprache, wie hast du ausgesehen auf dem Eis. Eben, wenn wir jetzt über die Ruhe sprechen, hast du nervös ausgesehen. Und auch wenn sie nicht so viel Ahnung von Eishockey gehabt hat, aber das hat mir eigentlich immer ziemlich viel bedeutet, weil ich glaube, sie hat sehr viel Ahnung über Personen. Und ja, eben, also meine Mutter sicher auch viel beizutragen. Ja, also ich glaube, sicher viel von den Eltern und ich glaube, sicher auch jeder seine eigene Entwicklung mit was man durchmacht und ja, einfach, ich glaube, ja, sicher viel von den Eltern, aber sicher auch von eben was seine Erfahrungen waren und alles Mögliche. Also ich glaube, ja.
Und das zeigt einerseits, dass du tatsächlich versuchst, da alle Bases zu covern, hast das auch entsprechend schön ganz viel Kredit eingeräumt beziehungsweise gelobt, das ist das eine. Und es zeigt aber auch, wie wichtig nicht nur die Hockey-Dads, sondern eben auch die Hockey-Moms sind. Man kann von überall was mitnehmen, das man dann auch für eine hoffentlich lange und erfolgreiche Karriere benötigt. Weil du bei den Ottawa 67 spielst und weil das jetzt nicht ein Programm ist, das erst seit ein paar Jahren NHL-Spieler produziert, sondern das eben mit schöner Regelmäßigkeit auch tut. Aktuell sind in deinem Team 3 bereits gedraftete Cracks mit drinnen, mit Jack Mathieu, mit Jack Beck und mit Tyler Boucher. Gerade wenn man weiß, okay, die sind jetzt schon gedraftet worden, achtet man vielleicht auch auf Dinge, die sie machen? Versucht man sich da was abzuschauen oder schiebt man das einfach ganz weit weg, weil Fokus nur auf das, was man selber kontrollieren kann?
Ja, also ich glaube, das natürlich, glaube ich, auch natürlich immer wieder individuell auf jeden Spieler, was für ihn das Beste ist. Ich glaube, man kann schon viel von anderen Spielern lernen, vor allem in seinem Team. Jetzt unabhängig, ob sie gedraftet sind oder nicht. Vielleicht der andere ist, weiß man, okay, der ist unglaublich gut in der defensiven Zone, aber hat nicht so viel offensives Potenzial. Kann man sich natürlich das Defensive abschauen, ein bisschen, was er macht. Und umgekehrt natürlich auch gleich. Also sicher kann man auch viel von seinen Teamkameraden abschauen. Aber ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man, wie du vorhin angesprochen hast, dass man sich auch ein bisschen bei sich selbst bleibt. Dass man einfach sagt, so bin ein bisschen ich, dass auch wenn ich vielleicht nicht so wie der andere bin, vielleicht wenn ich nicht so viel offensives Potenzial habe. Ich will so gut spielen, wie ich kann. Auf mich selber konzentrieren, auf seine eigene Fehler konzentrieren, nicht was die anderen Fehler machen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die Entwicklung von einem Spieler.
Zwar Österreich vor bald gut 10 Jahren erst recht wieder im Eishockey-Fieber, weil es aus einer 90.000 Einwohner- und Einwohnerinnen-Gemeinde wie Villach doch tatsächlich 2 Cracks in die National Hockey League geschafft hatten mit Michael Grabner und Michi Raffel. Jetzt könnte es tatsächlich passieren, dass 2 Leute aus einem noch deutlich kleineren Einzugsgebiet, dass das bei Villach der Fall ist, nämlich die Region Rangfall-Felke, wo, keine Ahnung, circa 30.000 und damit gerade mal ein Drittel so viel leben, dass von dort 2 Leute sich anschicken, ebenfalls den Weg in die NHL zu gehen. Und auch wenn es noch nicht so weit ist und wir natürlich bis dahin auch auf viel Holz klopfen, du und Marco Rossi, beide schon in der Ontario Hockey League gelandet, was für sich eine extreme Leistung ist, sich beide auch in der Ontario Hockey League nicht nur als Mitspieler, sondern durchaus auch als Difference Maker präsentiert. Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, eigentlich ein Wahnsinn, du wächst wieder für kanadische Verhältnisse Tür an Tür mit Marco Rossi auf und auf einmal findest du dich 1-2 Jahre später auf einem ähnlichen Weg?
Ja, natürlich. Natürlich. Also ich meine, eben wie du vorhin gesagt hast, das ist noch ein weiter Weg. Das ist das Erste, was ich sagen will. Und das Zweite ist, es könnten sogar 3 sein. Also auch ein ehemaliger Teamkollege von mir, der wo jetzt auch in die Quebec Major Hockey League gedraftet worden ist, also Jonas Teibel, kommt auch so Rangweil. Und dann wären es schon 3, also das wär ziemlich cool. Aber nein, also ich meine natürlich, weil wir alle aus dem gleichen Ort kommen, natürlich auch schon damals in der Kindheit mit jedem sehr viel Kontakt, mit Marco damals, der beste Kollege von meinem älteren Bruder gewesen, Jonas selbst mit ihm im Team gespielt, die letzten 2-3 Jahre immer gegeneinander in der Schweiz gespielt. Also sicher auch viel Kontakt auch von früher. Aber ja, das wäre schon ziemlich lustig, wenn das wirklich passieren könnte. Aber natürlich noch ein sehr, 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 sehr weiter Weg.
Jonas Teibel auch deswegen erst jetzt zu Wort gekommen, weil er sich dann auch, was das Nationalteam anbelangt, für die Schweiz entschieden hat. Eine verpasste Chance, wenn man so will, für den österreichischen Eishockeyverband. Aber da wollen wir mal nicht so sehr darauf eingehen. Trotzdem, wenn man dieses kleine Nest Rangweil betrachtet und die Eishockey-Exzellenz, die da aktuell zum Vorschein kommt, wie oft tauscht man sich da miteinander aus, auch was vielleicht der gemeinsame Weg anbelangt? Ist Marco Rossi auf Speed Dial oder umgekehrt du bei ihm oder Jonas Teibel?
Ja, also für mich natürlich Jonas Teibel, also auch mein Jahrgang 04. Und bin auch mit ihm zusammen in die Schule gegangen die letzten 3 Jahre. Zwar nicht in der gleichen Klasse, aber trotzdem in der gleichen Schule. Fragt man sich ja so alle 2 Wochen einmal, wie es so geht. Und wenn irgendwie der andere ein gutes Spiel hatte, sagt man ja, super Spiel. Und hab ein bisschen von deinem Spiel angeschaut. Und natürlich hat man immer ein bisschen Kontakt. Und mit Marco, ich glaube, er natürlich unglaublich viel auch zu tun, jetzt vor allem mit NHL und AHL, wo er jetzt gerade spielt. Auch mit seinem Vater, mein Vater mit seinem Vater viel Kontakt. Und ich glaube, er hat mir auch erzählt, dass sein Vater jetzt auch bald einmal weil er, glaube ich, nach Ottawa kommt sogar zum zweiten Mal. Er war schon mal hier. Also sicher die Kontakte immer noch da.
Ich möchte zum Abschluss des Gesprächs auch, weil Ausland an sich für viele etwas ist, das man sich vielleicht nie traut oder zu spät traut und entsprechend auch da mal eine Lanze nicht nur brechen für Auslandsaufenthalte, egal welcher Art. Dich hat es eben nach Kanada verschlagen, in die Hauptstadt, nach Ottawa. Was war so das erste Erlebnis, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt richtig kanadisch, was man gerade widerfahren ist, oder das gibt's nur hier?
Gute Frage. Für mich so ein bisschen, weiß nicht, so generell, ich glaube, so das Kabinenleben. Natürlich habe ich schon Englisch gekonnt, bevor ich rübergegangen bin, aber trotzdem so der generelle Slang, wie sie sich so, keine Ahnung, so betiteln, ist einfach nochmal so viel anders, wie man es in der Schule irgendwie gelernt hat, irgendwie so. Nicht irgendwie so, hey, how are you? Irgendwie so, like, hey, dog, what's up? Or something like that. It's like, es ist einfach so, ich glaube vor allem der Sprachenslang, was für mich im ersten Moment so ein bisschen anders war. Aber sonst, ich glaube, man erlebt gar nicht zu viel. Also ich glaube, ich war bis jetzt nur so 3-4 Mal in der Stadt und bin jetzt schon ein halbes Jahr da, weil man hat so viele Spiele, so viele Trainings und jetzt an den Day-Offs wie heute probiert man so viel zu relaxen, wie es eigentlich nur geht, irgendwie im Bett und dann vielleicht irgendwie noch ein kurzer Walk draußen, aber sonst will man, glaube ich, nicht zu viel machen, oder auf jeden Fall bin ich so.
Und an deinem Day-Off gibst du ein fast 50-minütiges Interview. Deswegen mag ich dich tatsächlich nicht länger davon abhalten, jetzt auch deiner wohlverdienten Freizeit zu frönen. Bedanke mich außerordentlich, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute für das Prospects Game, alles Gute für die restliche Ontario Hockey League Saison. Ich hoffe, dich sehr bald dann auch wieder bei Unibet Hockey O'Clock begrüßen zu dürfen.
Ja, danke, dass ich da sein haben dürfen. Und natürlich kein Problem. Also das ist jetzt nicht zu viel Anstrengung gewesen. Also habe nicht irgendwie was laufen müssen oder so. Also alles gut.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey O'Clock.